Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit ging Jesus in eine Stadt namens Nain. Seine Jünger und eine große Menschenmenge folgten ihm. Als er in die Nähe des Stadttors kam, trug man gerade einen Toten heraus. Es war der einzige Sohn seiner Mutter, einer Witwe. Und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Als der Herr die Frau sah, hatte er Mitleid mit ihr und sagte zu ihr: Weine nicht. Dann ging er zu der Bahre hin und fasste sie an. Die Träger blieben stehen. Und er sagte: Ich befehle dir, junger Mann, steh auf. Da richtete sich der Tote auf und begann zu sprechen, und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Alle wurden von Furcht ergriffen. Sie priesen Gott und sagten: Ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten. Gott hat sich seines Volkes angenommen. Und die Kunde davon verbreitete sich überall in Judäa und im ganzen Gebiet ringsum. Evangelium Jesu Christi. Ja, wenn man über dieses Evangelium, das die katholische Leseordnung für den heutigen Sonntag vorgibt, predigen will, dann ist man erstmal irgendwie mit der Frage konfrontiert, ja, stimmt denn das? Und die heißt ja irgendwie, ist der Sohn Gottes, um den es ja irgendwie bei Jesus geht, ist der so, dass er Außergewöhnliches, Sensationelles tun kann? Ist das das Göttliche, das Sensationelle? Soll man das also glauben? Oder soll man lieber bei unserer Erfahrung bleiben, die sagt, Tod ist Tod? Zumindest was hier das irdische Leben angeht. Dass es vielleicht doch nicht um leiblichen Tod geht, macht vor allem das Wort im Griechischen deutlich, mit dem Jesus den jungen Mann da wieder zum Leben, ins Leben zurückholt, steh auf. Damit ist auch sowas wie Auferstehen gemeint. Also nicht einfach mach weiter wie gehabt, bevor du gestorben bist, sondern da soll was Neues geschehen. Außerdem waren solche Geschichten, wir haben ja gerade in der Lesung eine solche von Elia gehört, die waren verbreitet, die gibt es auch im hellenistischen Raum. Dass Jesus den Buben wieder seiner Mutter zurückgibt und sozusagen die durch den Tod unterbrochene Beziehung wiederherstellt. Das lässt vielleicht den Schluss zu, dass es in dieser Geschichte vor allem um Beziehung geht. Und dafür sprechen noch mehr Indizien. Wenn man im Alten Testament stöbert, auch sogar im Koran stöbert, da findet man immer wieder die Mahnung, dass die Witwen und die Waisen gerecht zu beurteilen sind. Auch im Neuen Testament findet sich eine Geschichte von der Witwe und einem ungerechten Richter, der ihren Fall gar nicht behandelt, weil eine Witwe, die hatte keine Lobby. Da riskierte man nichts, wenn man die über den Tisch zog. Die war irgendwie schutzlos. Und deswegen ist auch der Sohn so bedeutsam, ja, weil der ihr als Mann irgendwie sie unterstützen kann, als im Leben und erst recht im Alter. Das bedeutet, dass der Bub, um den es da geht, Und bei den Weisen war das ganz ähnlich. Die wurden, wenn sie Besitz hatten, dann floss der Besitz in das Vermögen ganz schnell des Vormunds, und die Weisen, die hatten eben nichts zu lachen. Also von solchen Geschichten ist die Bibel voll, aber eben auch zum Beispiel in der Bhagavad Gita oder in indischen Traditionen kommt es immer wieder vor. Man könnte von daher sagen, die Beziehung von Witwe und Sohn, die brauchen sich halt. Der Bub braucht seine Mutter, hat sonst auch niemanden, und die Mutter braucht vor allem in der Zukunft den Sohn. Aber darüber hinaus ist es ja noch so, dass jetzt sozusagen die soziologische Dimension, gibt es natürlich auch noch eine emotionale Dimension. Und zwei Menschen, die sonst niemanden haben, die klammern sich aneinander. Da rückt dann der Sohn so ein bisschen in die Nähe des Partners auf, wird vielleicht zu sehr verwöhnt. Die Bindung zwischen beiden wird zur Fesselung beider, auch des Sohns, der der schwächere Teil ist, und führt dazu, dass der Sohn gar keine Eigenständigkeit mehr hat. Es gibt einen Satz von Ruth Kohn, der lautet: Gibst du einem zu wenig, bist du sein Räuber. Gibst du einem zu viel, bist du sein Mörder. Der Mörder an seiner Eigenständigkeit. Der Mörder an seiner Entwicklung. Wer im Schlaraffenland sitzt und für alles ist da, da gibt es keine Entwicklung, keine Reifung mehr. Man muss ja nur die Hand ausstrecken und dann ist hier der Apfel und da der Pfirsich und so. Soll man sich da noch irgendwie entwickeln? Ist ja gar nicht nötig. Und damit steht sozusagen zugleich die eigene Lebendigkeit in Frage. Da gibt es keine Lebendigkeit mehr. Man muss gar nicht mehr nach Wünschen fragen und die äußern und für die kämpfen sozusagen. Da bleibt nur noch das Verstummen. So ein Leben ist auch nicht wirklich lebenswert. Mindestens tritt der beziehungsmäßige Tod ein. Leben mit angezogener Handbremse. Leben, das man nicht leben will, weil es nicht wert ist, weil sozusagen das eigene gar keine Bedeutung hat, es kommt gar nicht vor irgendwie. In diesem Leichenzug sehe ich sozusagen diese Beziehungsdynamik, die in den Tod führt. Und was macht Jesus? Er stoppt sie. Er tritt an die Bahre und die Träger bleiben stehen und alles bleibt stehen. Man könnte sagen, er sorgt für Innehalten. Das ist etwas, was uns hier sehr wichtig ist. Die Dynamiken des Lebens, in denen wir einfach stehen, denen wir ausgeliefert sind und die wir gar nicht ohne weiteres übersehen, aber in denen wir laufen sozusagen unter deren Regime, die durch Innehalten merken zu können. Das ist das, was ich mir vorstelle, was da geschieht. Durch das Anhalten der Dynamik müssen Mutter und Sohn dem, was da an Dynamik ist, irgendwie standhalten und haben die Chance, sie zu merken. Die Mutter dass man den Sohn, den anderen in der Beziehung nicht festhalten kann, dass man den nicht an sich um jeden Preis binden darf. Das hat die natürlich nicht aus bösem Willen getan oder mit böser Absicht, sondern aus Liebe zum Sohn, vielleicht einer verkehrten Liebe, aber auch womöglich aus Angst um sich selbst, Angst vor dem Verlust. In Verlusten im Leben meldet sich immer der Tod am Ende, aus Angst vor dem Tod. Und dazu würde ganz gut passen, dieses doch irgendwie ziemlich harsche Wort an die Mutter: weine nicht. Wie kann er denn einer Mutter, die da hinter dem Sarg ihres Sohnes hergeht, verbieten zu weinen? Also entweder er spinnt oder er ist unverschämt. Ich bin für unverschämt. Weil er sagen will: bedenke deinen Anteil. Also du kannst dich jetzt hier nicht allein als Opfer darstellen und weinen. Du bist da auch Täterin. Das ist vielleicht hart, das hören wir nicht so gerne, aber die Täterseite, das ist die einzige Seite, auf der wir irgendwas noch tun können. Als Opfer ist man einfach ausgeliefert. Auf der Täterseite hat man wenigstens wieder Handlungsmöglichkeiten. Da wird unterstellt, dass man was anders machen kann. Ja, und der Sohn muss auch innehalten und merken, dass er tot ist. Nichts will, keine Vitalität hat. Sitzt halt da, genauer gesagt, er liegt halt da. Muss nichts machen, hat keine Idee. Das muss er merken. Dass nicht viel Leben in ihm ist oder keins. Beide müssen der Wahrheit ihres Lebens ins Gesicht sehen. In gewisser Hinsicht dem Tod. Die Mutter dem Tod als Verlust und der Sohn als den Tod als Lebensverweigerung, Lebensunfähigkeit, Lebensunwilligkeit, Sinnlosigkeit, Kraftlosigkeit und so weiter. Das scheint mir, ist also sozusagen, ohne den Tod gibt es kein Leben. Ohne ein Stück Annahme des Todes, so wie er sich im Leben darstellt, mir jetzt hier heute, gibt es kein Leben. Wenn ich vor dem Tod fliehe aus Angst, dann renne ich in den Tod. Ja, und deswegen kann Jesus zu ihm sagen: junger Mann, steh auf. Auch harsch. Der arme Tote, soll er aufstehen? Kann er doch gar nicht. Doch, er kann. Jesus unterstellt ihm, mutet ihm zu können. Und nicht nur aufzustehen und halt weiterzumachen, so leblos wie gehabt, sondern aufzuerstehen in ein neues Leben. damit er das kann, muss noch sozusagen in der Annahme des Todes was anderes geschehen. Darin muss der Bub sowas wie eine Annahme seiner selbst erfahren. Sozusagen, ich darf leben. Ich darf so sein, wie ich bin, mit meinen Wünschen. Vielleicht sind die krumm und schäbs, das kann ja sein, man muss sich ja noch so ein bisschen die Hörner abstoßen dürfen. Aber das macht gar nichts. Ich habe ein Recht darauf. Ich bin unendlich bejaht, so gewollt, wie ich bin, so krumm und schäbs und dick und dumm, wie ich halt bin. So bin ich bejaht, so bin ich gewollt, so habe ich einen Beitrag zu leisten und kann ich und muss ich und soll ich einen Beitrag leisten in dieser Welt. Also da ist so eine Perspektive drin, eine Bejahung und eine Perspektive. Das heißt, steh auf. Und was prompt er, was tut er prompt? Er richtet sich auf in seine Größe, die er vorher nicht hatte, und er beginnt zu sprechen. Plötzlich, also sprechen hat ja irgendwie im Idealfall was damit zu tun, dass etwas Inneres geäußert wird. Und nicht nur wiedergegeben, was hier zwischen Augen und Haaren sich befindet. Also plötzlich kann er sein Inneres nach außen treten lassen. Er kann was sagen von sich, wie es ihm geht oder was er will oder was er nicht will oder was er vorhat oder sowas. Das bedeutet, wenn einer spricht, dass die anderen mindestens ruhig sein müssen. Vielleicht sogar hören müssen und das an sich heranlassen und vielleicht ernst nehmen. Also plötzlich verschafft sich der Bub Gehör und die Mutter muss hören. Und die Perspektive ist eine neue Beziehung. Jesus gibt den jungen Mann der Mutter zurück. Damit ist nicht das Heil ausgebrochen. Es ist ein neuer Anfang gesetzt für beide, durch das, was sie erlebt haben, durch die Wahrheit, die sie gemerkt haben und der sie irgendwie sich stellen mussten. Aber dann ist Schritt für Schritt zu gehen in dieser Wahrheit, zu suchen, zu finden, zu wagen. Vielleicht auch Fehler zu machen und wieder zurückzugehen und nochmal neu. Da ist nichts Fertiges. Es ist ein neuer Anfang gesetzt. Ja, da kommen Elemente vor in dem Geschehen, die für uns hier von großer Bedeutung sind. Oder ich glaube, überhaupt für ein spirituelles Leben von großer Bedeutung sind. Ohne dass man innehält, kann man nicht merken, was mit einem, oder es ist sehr schwer, was zu merken, was mit einem gerade ist. Da macht man halt weiter in seinem Ding. Wenn man innehält, kann man etwas von seiner Wahrheit wahrnehmen. Die hat immer damit zu tun, dass man in irgendeiner Weise dem Tod begegnet. Dass irgendwas stirbt. Illusionen, Vorstellungen. Geht ja gar nicht anders, als dass wir in Vorstellungen von uns und den anderen und der Welt leben. Aber es sind eben Vorstellungen. Ob es so ist, ist eine ganz andere Frage. Und wenn man sich dem stellt und dahin durchgeht, das ist meine Erfahrung und mein Glaube auch, dann kann etwas neu werden. Kann in einem etwas durchbrechen, was einen neuen Anfang ermöglicht. Und was da durchbricht, hat, das sind jedenfalls meine Worte dafür, mit unbedingter Bejahung zu tun. Du darfst der sein, der du bist. Und der sollst du sein. Und unmittelbar drängt es, es gibt unmittelbar eine Perspektive und geht ins Handeln, in die Gestaltung der Beziehung. Das halte ich für sozusagen einen spirituellen Schritt. Und die Elemente spielen in ihm eine Rolle. Das ist das, was wir hier zu üben und in unserem Leben zu leben versuchen.